Previously.
Guten Abend, hier sind
Lola Loop,
Irmgard Lumpini
und Miss Goldie mit
Previously,
dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr bald auch.
Diesmal verneigen wir uns vor der ersten Staffel von Veronica Mars,
beleuchten die utopischen Impulse im dystopischen Setting von Battlestar Galactica
und sitzen auf der Couch mit Dr. Jennifer Melfi in The Sopranos und finden
Weirdos and Intertextuality.
What we love.
I'm never getting married. Sooner or later, the people you love let you down.
So beginnt in der Pilotfolge Veronica Mars' Stimme aus dem Off mit der Vorstellung ihrer düsteren Welt, deren Verlogenheit und Morbidität wir zwischen 2004 und 2007 drei Staffeln lang verfolgen konnten. Während insbesondere die dritte Staffel in einer späteren Sendung einer kritischen Bestandsaufnahme unterzogen werden muss, widmen wir uns in den nächsten Minuten der großartigen ersten Season.
This is my school. If you go here, your parents are either millionaires or your parents work for millionaires. Neptune, California, a town without a middle class.
Neptune ist
eine
fiktive kalifornische Stadt, deren Bewohner entweder im privilegierten O9-Bezirk wohnen und deren Teenager-Nachwuchs größtenteils die in amerikanischen Highschools anzutreffende Brad Breck-In-Clique bilden. Charakteristisch dafür ist Paris Hilton, die in zwei Folgen der ersten Staffel mehr oder weniger sich selbst spielt. Sinnbild einer dummen, reichen und aus unerfindlichen Gründen populären Teenagerin. Veronica gehörte, darauf spielt auch der Titelsong »We Used to Be Friends« an, eins dazu. Grund dafür war ihr Freund Duncan Kane, Sohn der reichsten Familie der Stadt. Die anderen Bewohner Neptuns schaffen die Infrastruktur für das wirtschaftlich sorglose Leben der O'Niner.
Doch das ist vorbei, bevor die Serie beginnt. Zwei Wochen, nachdem Duncan ohne einen Grund zu nennen aufhörte, mit Veronica zu sprechen, wurde ihre beste Freundin Lily, Duncans Schwester, ermordet. Sheriff Keith Mars, ihr Vater, verdächtigte Lillys und Duncans Vater und versuchte, dessen Schuld zu beweisen. Dies gelang ihm nicht. Er wurde aus dem Amt gewählt und verlor sein gesellschaftliches Ansehen. Veronicas Mutter konnte mit dem sozialen und wirtschaftlichen Abstieg nicht umgehen und verließ die Familie. Von ihren reichen Freunden wurde Veronica vor die Wahl gestellt, sich für oder gegen ihren Vater zu entscheiden. Sie blieb bei ihm. Nun betreibt Keith Mars eine Privatdetektei und wird dabei von Veronica unterstützt. Die große Klammer der ersten Staffel wird durch die Suche nach Lillys Mörder gebildet. Während der einzelnen Folgen löst Veronica kleinere, in diesen abgeschlossene Fälle, manchmal im Auftrag ihres Vaters, öfter jedoch auf Bitten ihrer Mitschülerinnen, deren Aufklärung sie sich, sofern sie kein eigenes Interesse an dieser hat, bezahlen lässt.
In Veronica Mars werden erstmals zwei äußerst gegensätzliche Genres gemischt. Das klassische Teen-Soap-Setting, so spricht Veronica häufig Kommentare aus dem Off, trifft auf Krimi Noir. Dessen klassische Hauptrolle, der einsame Detektiv, der nicht immer innerhalb der Legalität operiert und dessen vordergründiges Motiv die Absicherung der Lebensverhältnisse ist, während hinter der harten Schale das Herz gegen die Ungerechtigkeiten und Zumutungen dieser Welt schlägt und der in der Darstellung Philip Marlowes durch Humphrey Bogart zu weltweitem Ruhm gelangte, diese Rolle übernimmt nun Veronica Mars. Während bei den klassischen Krimi-Noir die Gründe für das ambivalente Verhalten gegenüber Frauen und für die Einsamkeit des Protagonisten im Dunkeln bleiben, verkörpert Veronica Mars zwar die Unnahbarkeit, Cleverness und Coolness, enthüllt aber die Gründe für ihre nihilistische Weltsicht, ihre Enttäuschungen und daraus resultierenden Probleme, anderen zu vertrauen und sich nur auf sich selbst zu verlassen.
Quite a reputation I've got, huh? You wanna know how I lost my virginity? So do I.
Veronica Mars hat nicht nur ihre beste Freundin und ihr gesellschaftliches Umfeld verloren, sie wurde auch auf einer Party unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen vergewaltigt. Bei dem Versuch, die Vergewaltigung anzuzeigen, wird sie vom amtierenden Sheriff Don Lamb, Nachfolger und damit Gegenspieler ihres Vaters und einer ihrer Feinde, verhöhnt.
I need to report a crime.
Is there anyone in particular you'd like me to arrest, or should I just round up the sons of the most important families in town? I've got not a shred of evidence to work with here, but that really doesn't matter to your family now, does it? look at this. She cries. I'll tell you what, Veronica Mars, why don't you go see the wizard? Ask for a little backbone.
Gewalt gegen Frauen wird in Veronica Mars häufig thematisiert. Neben ihrer eigenen Vergewaltigung klärt sie in der ersten Staffel den Fall einer verschwundenen jungen Frau aus ihrem Wohnkomplex auf, die durch ihren Stiefvater vergewaltigt und schwanger wurde. Dabei beschränkt sich die Serie nicht auf die Thematisierung sexueller Gewalt. Die zu Beginn der Serie vorgenommene Schwarz-Weiß-Zeichnung der Stadt Neptun bekommt früh Risse. Während die Stadt, nicht zuletzt durch die jeweils zu lösenden Fälle, immer mehr als Sumpf aus Korruption, gegenseitigen Gefälligkeiten, Intrigen und kaputten Beziehungen entlarvt wird, wird auch gezeigt, wie Gewalt innerhalb von Familien weitergegeben wird. So sehen wir, wie Logan Eccles, Ex-Freund von Veronicas toter Freundin Lily und zunächst als für Teen-Soap-Highschool-Settings obligatorisches Arschloch in die Serie eingeführt, von seinem Vater Aaron, einem erfolgreichen Schauspieler, nicht nur geschlagen, sondern auch noch weiter gedemütigt wird, wenn er für seine Prügel selbst einen Gürtel des Vaters aus dessen Umkleidezimmer auswählen muss. Als Aaron Eccles' Tochter Trina von ihrem Freund verprügelt wird, schlägt er diesen zusammen und wirft ihn aus dem Haus. Bei diesen Darstellungen dreht sich schlicht der Magen um.
Für Veronica ist körperliche Gewalt bei der Lösung ihrer Fälle hingegen selten ein Mittel der Wahl. Oft weist sie ihre GegnerInnen durch ihre verbale Schlagfertigkeit in ihre Grenzen. Zu ihrer Verteidigung hat sie zwar stets einen Teaser bei sich, lehnt Gewalt jedoch deutlich ab, wie wir hier in einem Dialog mit Logan hören, als sie ihm bei der Aufklärung des Verschwindens seiner Mutter hilft.
And you know that eyewitness that's been clogging up the airwaves?
Yeah, opportunistic hag.
That's the one. Well, she's giving a statement at the sheriff's department tomorrow. I'll drop by, see if she's up for a chat.
Well, I'll go with you.
Actually, despite popular opinion, you really can't beat the truth out of someone.
Veronica ist bei der Lösung ihrer Fälle äußerst kreativ, technikaffin, Fotografie ist ihr Hobby. Für komplexe Computerprobleme bittet sie ihre Freundin Meg um Hilfe. Dieser selbstverständliche Umgang mit Technik zeigt Role Models, wie sie immer noch viel zu selten zu sehen sind, die jedoch eine positive Identifikation befeuern.
Bewundernswert ist der Durchblick, den Veronica oft zeigt und sich eben nicht täuschen lässt und damit immer wieder überrascht. Sie hat einige wenige Freunde, die sie jedoch auch oft vor den Kopf stößt. Eine widersprüchliche Rolle spielt Eli Navarro, Anführer der lokalen hispanischen Motorradgang. Nachdem Veronica nicht mehr zur In-Clique gehört, unterstützen sie sich zwar gegenseitig, er wirft ihr aber vor, noch immer eine von denen zu sein und in rassistischen Grundmustern zu denken, die Hispanics und ihre Nachkommen mit Kriminellen gleichsetzen. Die Verortung der hispanischen Jugendlichen als Gangmitglieder wurde auch von Fans der Serie gerügt. Gleichwohl eingeräumt werden kann, dass Eli Navarro wie Veronica Mars eine sehr komplexe und widersprüchliche Rolle spielt, die sich abseits von starren Mustern bewegt und Probleme thematisiert, die in den meisten anderen Serien schlichtweg abwesend sind. Identifikationspotenzial bietet Veronica Mars nicht nur mit ihrem Außenseiterstatus, den viele erfahren, sondern auch ihren Umgang damit.
I don't see how you do it.
Do what?
Deal. The way people talk about you. Does it bother you, the things they say?
No. Here's what you do. You get tough. You get even.
Really?
Works for me. Does it ever bother me, what people say? Okay, maybe once in a while. Depends who's listening.
Kristen Bell spielt Veronica Mars als elaborierte, intelligente und coole Frau, deren Verletztheit nicht unsichtbar bleibt. Dabei verharrt sie trotz der ihr widerfahrenen Ungerechtigkeiten jedoch nicht in einer passiven Opferrolle, sondern fordert für sich Respekt und auch von anderen, sich diesen zu verschaffen.
Oh, Veronica, please don't worry about it. Really, it's not worth it.
So worth it. You prank call Mandy?
What if I did?
Well, I want to congratulate you. Shake your hand. Congratulations. You've been named the world's biggest cockroach. This award is given in recognition of your unparalleled lack of decency and humanity. Bravo. You're going to die friendless and alone.
Hey, everybody knows you're the biggest.
Shut up. If I want you to speak, I'll wave a snossage over your nose. You use Mandy again to try to convince yourself that you're not a loser, I will ruin your life. Got it? You got it?
Okay, jeez.
I can't believe that you didn't. You want people to leave you alone, Mandy? Or better yet, treat you with respect? Demand it. Make them.
einen Gegenentwurf zu ihrem Außenseiterstatus und den widrigen Bedingungen bildet die liebevolle Beziehung zwischen Veronica und ihrem Vater Keith, der ihre Unabhängigkeit bewundert, auch wenn er sie zugleich beschützen will. Beide haben zwar Geheimnisse voreinander und ermitteln teilweise unabhängig den Mord an Lily und enttäuschen sich gegenseitig von Zeit zu Zeit, ihre tiefe Beziehung wird jedoch nie in Frage gestellt. Keith Mars ist stolz auf Veronica und hört ihr respektvoll zu. Beispielhaft für die Komplexität der Serie kann nachfolgender Dialog gelten, in dem Keith Mars seine Jugend als Bruce Springsteen-Song persifliert und Veronicas Kritik an seiner sexistischen Wortwahl anhört. Anschließend wird ihre prekäre Lage thematisiert, wenn Keith Mars erklärt, dass sie nach einer Zugehörigkeit zur unteren Mittelschicht streben.
And?
Who's your daddy?
Ugh, I hate it when you say that.
You know what? This is important. You remember this. I used to be cool.
When?
77. Trans Am, Blue Oyster Cult in the A-track, a foxy stacked blonde riding shotgun racing for pink slips. Now, wait a minute. I'm thinking of a Springsteen song. Scratch everything. I was never cool.
I don't know which bothers me more, foxy or stacked.
A nailed a bail jumper, 100 yards. Mexico. $2,500. No sack dinners tonight. Tonight, we eat like the lower middle class to which we aspire. Fire up the bocce. For real steaks.
Auch hier wird deutlich, wie weit Handlung und Inhalt der Serie vom Mainstream-Entertainment entfernt sind. Transgender, Don't Ask, Don't Tell, Homophobie, Sexismus, unterschiedliche Zugänge zu Bildung und Gesellschaft aufgrund finanzieller Verhältnisse, schnellere Verurteilungen zu Gefängnisstrafen für Arme und Straffreiheit für Reiche, Alkoholismus und seine Folgen, all dies wird in der ersten Staffel behandelt. Trotzdem wirkt die Serie nie komplett düster, sondern entwickelt nicht nur durch die sarkastischen und rhetorisch kunstvollen Dialoge mit unzähligen Pop- und hochkulturellen Querverweisen einen Sog, dem sich keiner entziehen kann. Dass der Mord an Veronicas bester Freundin Lily, anders als bei Twin Peaks, erst in der letzten Folge aufgeklärt wird und vorher nicht oder nur per Zufall erraten werden kann, spricht für die Qualität des Skriptes. Als eine Hommage an Buffy the Vampire Slayer kann die Besetzung mehrerer Schauspieler aus dem Cast, unter ihnen Allison Hannigan und Charisma Carpenter, sowie ein Cameo-Auftritt von Joss Whedon, dem Schöpfer der Serie, verstanden werden.
Zu einer unbekannten Sternzeit an einem unbekannten Ort, draußen in den unendlichen Weiten des Weltraums, ereignet sich eine Geschichte, wie sie in zahlreichen sogenannten Science-Fiction-Schriften des Planeten Erde wieder und wieder geschrieben steht.
Eine hochentwickelte menschliche Kultur, die in einem fernen Sonnensystem auf 12 Planeten, den sogenannten Kolonien, lebt, entwickelt intelligente Roboter. Diese Maschinen erheben sich eines Tages gegen ihre Schöpfer. Dieser erste Krieg zwischen Mensch und Maschine endet in einem Waffenstillstand. Nach einigen Jahrzehnten greifen die Maschinen erneut an. Sie haben sich inzwischen selbstständig weiterentwickelt und konnten auch 12 organische Modelle herstellen, die von echten Menschen nicht zu unterscheiden sind und nun als Spionagewaffe gegen diese eingesetzt werden. Ihnen gelingt durch einen massiven nuklearen Erstschlag die Vernichtung der 12 Kolonien. Einem alten Schlachtschiff gelingt es zusammen mit einer kleinen Zahl ziviler Transporter und Frachter zu fliehen. Die überlebenden Menschen, nicht mehr als 50.000 an der Zahl, beschließen, nach der sagenumwobenen 13. Kolonie zu suchen, der wiederum in ihren religiösen Schriften erwähnte Planet Erde, um dort eine neue Welt aufzubauen. Erschwert wird die Situation durch einige organische Maschinenmodelle, die diverse Schiffe der Flotte infiltriert haben und sich nur teilweise über ihre wahre Identität bewusst sind.
Bei der eben beschriebenen Geschichte handelt es sich natürlich nicht um die neuen Abenteuer des x-ten Raumschiffes Enterprise, sondern um den Aufhänger von Battlestar Galactica, der Neuauflage der gleichnamigen Science-Fiction-Fernsehserie von 1978, die 2004 bis 2008 im Auftrag von Sci-Fi Channel produziert und gesendet wurde. Namentlich verbunden wird die Serie vor allem mit ihrem ausführenden Produzenten Ronald D. Moore, der für Battlestar Galactica gewissermaßen den gleichen Status innehat wie Gene Roddenberry für Star Trek. Tatsächlich begann Moores Karriere als Drehbuchschreiber bei Star Trek The Next Generation und auch bei den beiden nachfolgenden Serienablegern Deep Space Nine und Voyager wirkte er maßgeblich als Drehbuchautor und Produzent mit. Schon zu dieser Zeit zeigte sich bei Moss ein ausgeprägter Hang zu realistischen und glaubwürdigen Handlungsverläufen. Im Setting von Star Trek kein allzu leichtes Unterfangen. So versuchte er immer wieder, die Redshirt-Todesrate möglichst gering zu halten. Der Name Redshirt bezieht sich auf die Uniformfarbe der Technik- und Sicherheitsmannschaften in der ersten Star Trek-Serie Raumschiff Enterprise, aus deren Reihen zumeist Statisten stammten, die bei Außeneinsätzen oder Angriffen auf die Enterprise oft gleich nach ihrem ersten Auftritt bzw. nach ihrem ersten Redebeitrag ums Leben kamen, was zur Folge hatte, dass die ZuschauerInnen bald ziemlich exakt vorhersagen konnten, wen es in einer sich ankündigenden Gefahrensituation gleich erwischen wird. Ronald D. Moore wollte jedoch statt dieser austauschbaren Randfiguren auch endlich mal Hauptcharaktere draufgehen lassen und bedingt gelang ihm das auch. So ließ er in Deep Space Nine den beliebten Charakter Vedek Barai sterben und schrieb auch Captain Kirk im Filmableger Star Trek Generation schließlich den verdienten Serientod ins Drehbuch. Um eines gleich vorwegzunehmen: Nicht nur wichtige Charaktere, sondern auch das Raumschiff selbst, die titelgebende Galactica, erleben das Serienende von Battlestar Galactica nicht.
Bright shiny futures are overrated anyway.
Der lakonische Ausspruch von Lee Adama, dem Sohn des Kommandeurs Bill Adama, beschreibt nicht nur die Situation der Menschen in Battlestar Galactica, sondern ist durchaus als Intertext zu einer allgemeinen Entwicklung von US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserien zu lesen, die seit Mitte der 90er Jahre von einem deutlich düster pessimistischen Grundton geprägt sind. Zu nennen wären hier beispielsweise Babylon 5, Farscape und auch Firefly.
Diesem Dark-Future-Trend folgt nun auch offensichtlich Battlestar Galactica. Der atomare Vernichtungsschlag, der den Anfang der Serie markiert, der damit verbundene Topos des Aufstands der Maschinen, den sogenannten Cylons, gegen ihre Schöpfer, die Versklavung der auf den Kolonien verbliebenen Menschen, die beständige Dezimierung der sich auf der Flucht befindlichen 50.000 Menschen durch weitere Angriffe im All, der gesamte Rahmen deutet zunächst auf ein durch und durch dystopisches Szenario hin. Die Umgestaltung und Kehrtwendung des klassischen US-amerikanischen Frontier-Mythos, auf den ja insbesondere Star Trek aufbaute, scheint dies zu bestätigen. Das Unbekannte und die Unendlichkeit des Weltraums wird nicht mehr aus einer von Neugier und Zuversicht geprägten Entdeckerperspektive gezeigt, sondern präsentiert sich durch die Sicht der Flüchtenden und Gehetzten als eine düster und bedrohlich wirkende Leere. Auf dieser Reise geht es jedoch nicht nur ums Überleben, sondern bis zum Schluss um die Aufrechterhaltung zivilisatorischer Mindeststandards. In Battlestar Galactica fallen sozialer Mikrokosmos des Raumschiffes und gesellschaftlicher Makrokosmos in eins. Die Flotte repräsentiert nicht eine zurückgelassene Gesellschaft, zu der es irgendwann zurückzukehren gilt. Sie ist die Gesellschaft, und zwar die des permanenten Ausnahmezustandes.
Eine herausragende Rolle spielt die mühevolle Aufrechterhaltung demokratisch-rechtsstaatlicher Grundprinzipien, die durch Themen wie Militärputsch und Meuterei, militärische Übergriffe auf Zivilisten, Wahlfälschung und Wahlbetrug, religiöser Fundamentalismus, Korruption, Lynchjustiz, Folter von politischen Gefangenen, bis hin zu Schwarzmarktaktivitäten aufgearbeitet werden. Hierbei fällt insbesondere die Thematisierung von bestehender sozialer Ungleichheit bezüglich Herkunft und Klasse auf. Ein Aspekt, der etwa in der sozialen Utopie von Star Trek, zumindest innerhalb der Föderation, keine Rolle spielte. In Battlestar Galactica wird die Klassenkategorie über die Postulierung von kulturellen Eigenheiten der 12 Kolonien eingeführt. Wie im Laufe der Serie immer wieder problematisiert wird, bestimmt sich die soziale Laufbahn des Einzelnen zu einem großen Teil durch seine Herkunft. So rekrutiert sich die politische, wissenschaftliche und militärische Elite fast ausnahmslos aus der Bevölkerung des Regierungsplaneten Caprica. Dieser Klassenkonflikt wird vor allem an zwei Hauptfiguren aufgezeigt. Zum einen der Wissenschaftler Dr. Gaius Bolter, der zunächst seine Herkunft vom agrarisch geprägten Planeten Erolon leugnet, später jedoch als vehementer Kritiker der bestehenden Klassengesellschaft auftritt. Zum anderen Oberingenieur Chief Galanterell, der als führender Vertreter der Arbeiterschicht so als Gewerkschafts- und Streikleiter in Erscheinung tritt. Über diesen Konflikt wird der Hoffnung eines gesellschaftlichen Wiederaufbaus, der hauptsächlich mit dem Auffinden des mythischen Planeten Erde assoziiert wird, der Wunsch nach einem wirklichen Neuanfang, nach dem Aufbau einer durch Chancengleichheit geprägten und dadurch besseren Gesellschaft beigefügt.
Eine solcherlei über zentrale Figuren und Ereignisse explizit und reflexiv gemachte Thematisierung der Klassenfrage findet hinsichtlich der Konstruktion von Race und Gender keinerlei Entsprechung, was jedoch, insbesondere die Geschlechterfrage betreffend, einen zentralen utopischen Impuls der Serie ausmacht. Dies wird, und das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, auch und gerade durch den militärischen Kontext, der sich durch den Fokus auf die Ereignisse auf der Galactica ergibt, ermöglicht. Schließlich gilt auch noch heutzutage das Militär, sowohl Geschlechterquote als auch und vor allem Verhaltensmuster betreffend, als Männerdomäne schlechthin. Beide Merkmale werden in Battlestar Galactica gründlich konterkariert. Unter den Rekruten befinden sich zahlreiche Frauen, darunter viele in gehobenen Positionen, wie ein weiblicher Admiral sowie der beste Kampfpilot der gesamten Flotte. Ebenso wird das Amt des Präsidenten durch eine Frau bekleidet. Es gibt Unisex-Waschräume, Umkleidekabinen und Schlafräume. Gleichzeitig finden sich innerhalb des Truppenverbandes keinerlei Verhaltensweisen, die auf eine Sexualisierung und Objektivierung des weiblichen Körpers hindeuten, wie etwa Pin-Ups an Wänden und Umkleidespins oder anzügliche Bemerkungen und entsprechende Witze gegenüber den Soldatinnen seitens ihrer männlichen Kollegen. Das Problematische an den Verhaltensweisen der tonangebenden Kampfpilotin Kara Starbuck-Trace, exzessives Trinken, Fluchen, aggressiv ausgelebte Sexualität, Befehlsverweigerung und auf eigene Faust durchgeführte Aktionen, besteht nicht darin, dass sie damit einem etwaig bestehenden weiblichen Rollenmodell zuwiderläuft. Es sind die Handlungen an sich und nicht damit verbundene Rollenzuschreibungen, die als sozial inakzeptabel gelten. Insgesamt fällt beim Austragen von Konflikten zwischen weiblichen Vorgesetzten und männlichen Untergebenen und umgekehrt geradezu die Nichtdiskursivierung im Sinne einer Nichtthematisierung des Faktus Geschlecht auf. Er spielt einfach bei dargestellter faktischer Gleichheit bei der Debatte um sozialen Aufstieg keine Rolle. Ebenso wenig werden unterschiedliche Führungsstile aufgrund des gegebenen Geschlechts präsentiert oder erwartet. Wie die Geschlechterverhältnisse im Allgemeinen erfahren auch nicht-heteronormative Beziehungsformen im Besonderen in Battlestar Galactica eine solche Normalisierung. Es gibt sie, wenn auch marginal. Und sie werden ebenfalls nur gezeigt, jedoch als solche nicht problematisiert.
Diese starken utopischen Impulse werden im Laufe der Serie jedoch auf den Prüfstand gestellt. Misogyne Verhaltensweisen zeigen sich zum einen bei der Folter gefangener Cylons, bei der die weiblichen Modelle der Vergewaltigung seitens männlicher Rekruten oder zumindest der Androhung dessen ausgesetzt sind. Zum anderen beinhalten die ökonomischen Verhältnisse, die sich während der Weltraumreise etablieren, neben Schwarzmarktaktivitäten auch die der Prostitution in bekannter unilateraler Form, bei der also alleinig Frauen als Objekte für männliches Begehren dienen. Carl Silvio und Elizabeth Johnson werten diese augenscheinlichen Widersprüche nicht als Verwerfung der eigenen gegebenen utopischen Impulse, sondern als offensichtliches Ringen um sie, ähnlich der Brechtschen Konzeption des epischen Theaters, bei dem durch eine derartige Darstellung das Publikum aufgefordert ist, sein eigenes Verhältnis zur bestehenden Sozialordnung zu reflektieren. Dem entspricht, dass die in der Serie gezeigten Vergewaltigungen und Prostitutionsverhältnisse nicht als normal gelten, sondern problematisiert werden. Letztendlich geht es auch hier wieder um die Beibehaltung zivilisatorischer Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Ausnahmezustand.
Dieses Ringen um Menschlichkeit in unmenschlichen Verhältnissen stellt in Battlestar Galactica ein Dauerthema dar. Ein weiteres, wenn auch zunächst weniger offensichtliches, ist einem diesem entgegengesetzten Pol zuzurechnen. Die Überwindung der menschlichen Konstitution mit ihren Fehlern und Schwächen und der Beginn einer neuen Ära durch das Auftauchen eines neuen, geläuterten und vollkommeneren Geschlechts. Dieser Erzählstrang wird naheliegenderweise über die Beziehung von Menschen und Cylons, also dem Mensch-Maschine-Verhältnis, entwickelt. Wie dies geschieht und ob der dem innewohnende utopische Impuls eingelöst werden kann, davon wird in der nächsten Previously-Sendung zu hören sein.
Auf der Couch mit Dr. Jennifer Melfi in Die Sopranos.
Die Emmy-Verleihung an Edie Falco für ihre Rolle der Nurse Jackie hat uns neugierig auf ihre Darstellung der Carmela Soprano gemacht, für die sie mehrfache Emmy-Auszeichnungen erhalten hat. Wir haben uns daher der HBO-Serie Die Sopranos gewidmet. Die Serie, die das TV-Erzählen neu erfunden, das Qualitätsfernsehen begründet hat und als das bedeutendste TV-Kunstwerk seit Twin Peaks bezeichnet wird. Relativ schnell zog allerdings eine andere Frauenfigur unsere Aufmerksamkeit auf sich. Dr. Jennifer Melfi, die Psychiaterin Tony Sopranos. Der Mafiaboss New Jerseys wird von Panikattacken und Depressionen geplagt. Mord, Verrat, Schmiergeld, Bandenkämpfe, Drogenhandel und Prostitution, eine kriselnde Ehe, eine herrschsüchtige und intrigante Mutter sowie zwei heranwachsende Kinder, die seinen Mafia-Aktivitäten auf die Spur kommen. Tony Soprano ist gestresst und sucht Hilfe bei Dr. Jennifer Melfi. Sie wird seine intensivste Gesprächspartnerin.
Die Behandlung Tony Sopranos ist für Dr. Jennifer Melfi eine Herausforderung. Sie ist mit einem Mann konfrontiert, der in zwei der wichtigsten patriarchalen Rollen, als Mafiaboss und als Familienoberhaupt, in die Krise geraten ist. Die Gefahr physischer Gewalt schwingt von Anfang an unterschwellig mit. Dennoch gibt es Verbindungen, die die Beziehungen ermöglichen. Tony hat sich gegen einen jüdischen männlichen Psychiater und für Jennifer Melfi entschieden, weil sie wie er einen italienischen Background hat. Sie fühlt sich von dem Mafia-Boss angezogen, ohne Zweifel eine rebellische Reaktion auf ihr soziales Milieu, das sich durch Spießigkeit und Selbstgefälligkeit kennzeichnet.
Folgerichtig gerät sie recht schnell in einen Streit mit ihrem Ex-Mann Richard, als sie ihm erzählt, dass sie ein Mafia-Mitglied behandelt. Richard, ein Aktivist in der italienischen Antidiskriminierungspolitik, regt sich über die Schande auf, die die Mafia über alle Italiener gebracht hat. Was hat es für einen Sinn, einer solchen Person zu helfen, protestiert er wütend und macht Jennifer Melfis Berufsstand dafür verantwortlich, moralischen Relativismus zu befördern. Tony verliebt sich währenddessen in seine Psychiaterin, macht ihr Geschenke, zum Beispiel lässt er ihren Wagen stehlen und reparieren. Auf diesem Weg will er sich ihrer versichern und seine Wohltätigkeit unter Beweis stellen. Aber sie begreift dies verständlicherweise lediglich als Belästigung.
Look, before we run out of time, I'd like to discuss what happened when we were here last week.
How's your car?
Did you steal my car and have it fixed? We had an agreement, no gifts.
I didn't want to see you get robbed.
It was you. You had no right to steal my car. I've been scared to death.
Why?
Why? It's a violation of my privacy. What else have you done? Answer me.
I love you.
Anthony.
I'm in love with you. I'm sorry. It's just the way it is.
Okay, let me talk.
No, it's not the Prozac. I dream about you. I think about you all the time. I can't get excited about any other women. There's nothing else to say. I love you.
Let me start here. I know this may be very hard for you to swallow, but you're only feeling this way because we've made such progress.
What?
I've been gentle. That's my job. I listen. That's what I do best. I've been a broad, generic, sympathetic woman to you because that's what this work calls for.
Selbstverständlich verschweigt Tony Soprano seine Therapie gegenüber seiner Mafia-Familie. Zum einen fürchtet er, seine psychischen Probleme könnten als Schwäche interpretiert werden. Zum anderen gilt das Schweigegelübde Omerta auch für ihn. Als einzige weiht Tony Soprano seine Ehefrau Carmella ein. Über Tonys Sohn Anthony Jr. und Livia Soprano, die Mutter Tonys, gelangt die brisante Information schließlich doch zu Tonys Onkel. Der von ihm beauftragte Mordanschlag an Tony scheitert allerdings. Als die Mutter Tonys plötzlich Symptome von Demenz zeigt, erkennt Jennifer Melfi dies als Täuschung und konfrontiert Tony Soprano mit ihrer Vermutung, dass seine Mutter unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet und in dem Mordkomplott gegen ihn involviert war. Tony reagiert mit einem hasserfüllten Wutanfall und droht Dr. Melfi mit Gewalt.
Wenig später muss er jedoch erkennen, dass seine Psychiaterin mit ihren Vermutungen richtig lag. Auf einem Tonband des FBI ist das Gespräch zwischen Onkel Junior und Tonys Mutter aufgezeichnet. Tony Soprano muss Dr. Melfi bitten, für eine Weile die Stadt zu verlassen. Als eine Therapeutin könnte sie zur Zielscheibe werden. Nach ihrer Rückkehr weigert sich Jennifer Melfi zunächst, Tony weiter zu behandeln, wird aber von heftigen Gewissensbissen geplagt. Sie wendet sich schließlich selbst hilfesuchend an ihren eigenen Therapeuten, Elliot Kupferberg. Gegen dessen Rat nimmt sie Tony Soprano wieder als Patientin auf. Dr. Melfi bleiben jedoch Zweifel, die sie mit heftigem Alkoholkonsum zu bekämpfen sucht. Sie ist moralisch abgestoßen von den Enthüllungen Tonys und empfindet dennoch eine gewisse erotische Anziehung.
Um Melfi unter Druck zu setzen, führt Kupferberg eine klinische Studie an, die argumentiert, dass Soziopathen Psychotherapie nutzen, um ihre Fähigkeiten im Lügen und Manipulieren zu verbessern. Auf einer Dinnerparty mit weiteren Therapeutinnen gibt er, unter dem Protest Melfis, die Identität ihres berüchtigten Patienten preis. Infolgedessen halten auch andere Kolleginnen sie dazu an, die Behandlung abzubrechen. Schließlich selbst davon überzeugt, dass sie Toni nicht hilft, sondern ihn stattdessen dabei unterstützt, immer gefährlicher zu werden, beendet sie schließlich seine Behandlung abrupt. Demoralisiert, schuldbeladen und beinahe sprachlos vor Feindseligkeit setzt sie ihn schließlich vor die Tür, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Tonys Leben in rasender Geschwindigkeit auseinanderfällt.
Dies hat massive Kritik von TherapeutInnen hervorgerufen, die eigentlich zu den größten Fans von Die Sopranos gehören. Sie haben die TV-Serie für ihr genaues Porträt einer Beziehung zwischen Therapeutin und Patient gelobt und die Arbeit von Dr. Melfi mit einem Award der American Psychoanalytical Association ausgezeichnet. Aber in der vorletzten Episode der 7. Staffel machten sie im Verhalten Kupferbergs und Melfis eklatante Regelverletzungen aus. Zum einen sprechen Therapeutinnen über ihre Patientinnen immer anonym und zum zweiten erfordert die Beendigung einer Behandlung viel Zeit.
Nicht nur Therapeutinnen waren erschüttert. Einige Patientinnen erschienen aufgebracht zu ihren Behandlungsterminen, erzählt ein New Yorker Psychoanalytiker, der die Folge verpasst hatte, aber durch seine Patientinnen auf den aktuellen Stand gebracht wurde. Infolgedessen wurde viel über die Motivation des Schöpfers der TV-Serie, David Chase, gemutmaßt, die Beziehung von Dr. Melfi und Tony auf diese Weise zu beenden. Chase selbst war mehrere Jahre in Therapie und hat öffentlich seine Ambivalenzen über die Sinnhaftigkeit geäußert. Anders hingegen Lorraine Poirot, die Rolle von Dr. Jennifer Melfi spielt. Sie befand sich aufgrund von Depressionen in therapeutischer Behandlung, als sie 1999 von David Chase für eine Rolle in Die Sopranos angesprochen wurde. In ihrer Autobiografie On the Couch hat sie sehr offen ihre positiven Erfahrungen mit Psychotherapie diskutiert.
Lorraine Poirot wurde 1954 geboren, wuchs in einer norwegischen Nachbarschaft in Bay Ridge, Brooklyn auf. Ihr italienisch-amerikanischer Vater arbeitete als Fischverkäufer auf dem Manhattan's Fulton Fish Market und ihre aus England stammende Mutter war Krankenschwester. Poirot wuchs eher untypisch für New Yorker italienisch-amerikanische Verhältnisse auf, erst recht, nachdem die Familie in ein jüdisches Viertel in Hicksville, Long Island, umzog. Eine Erfahrung, die Poirot übrigens in die Waagschale warf, als sie Martin Scorsese überzeugte, sie für die Rolle der jüdischen Long Island-Ehefrau Karen Hill in Goodfellas zu besetzen.
Mit 19 Jahren zog Poirot nach Paris und wurde ein bevorzugtes Model des Designers Jean-Paul Gaultier. Sie arbeitete als DJ für Radio Luxemburg und für die beliebte Varieté-Fernsehshow Les Enfants du Rock. Poirot spielte kleine Rollen in französischen Komödien, bevor sie 1984 in die USA zurückkehrte und Schauspielausbildungen mit Schwerpunkt Drama absolvierte. Ihr Debüt im amerikanischen Fernsehen hatte sie im NBC-Drama Crime Story. Kurz darauf kehrte sie nach Frankreich zurück, um mit der italienischen Regisseurin Lina Wertmüller den Mafia-Thriller Gamora zu drehen.
Der Durchbruch im amerikanischen Fernsehen gelang in der Rolle der Mafia-Boss-Ehefrau Karen Hill in Goodfellas. Einen Erfolg, den sie als Dr. Jennifer Melfi in Die Sopranos noch einmal übertraf. Sie hatte sich ursprünglich um die Rolle der Ehefrau Carmela Soprano bemüht, gewann dann aber schnell Interesse an der Rolle der Psychiaterin, weil sie diese als größere Herausforderung empfand. Sie mochte die Rolle außerdem, weil eine gut ausgebildete italienisch-amerikanische Frau bisher im US-amerikanischen Fernsehen nicht zu sehen war.
Lorraine Poirot bot Hollywoods Konventionen die Stirn, indem sie den größten Erfolg ihrer Karriere in einem Alter von Mitte 40 verzeichnete. Ein Alter, in dem in der Regel Rollen komplexer weiblicher Charaktere knapp werden. Für ihre Darstellung der Dr. Jennifer Melfi erhielt sie mehrere Award-Nominierungen, inklusive dreier aufeinanderfolgender Nominierungen für Outstanding Lead Actress in a Drama Series, während der Emmy Awards sowie den Golden Globe Award für Best TV Actress in a Drama.
Weirdos in Intertextuality.
Weirdos in Intertextuality.
Weirdos in Intertextuality.
In unserer letzten Sendung sprachen wir über Angels in America, A Gay Fantasia und National Themes. Drei Tage später begann die 22. Season der am längsten laufenden Fernsehserie der USA, The Simpsons. Die Simpsons sind die unangefochtenen Heldinnen der
Weirdos and Intertextuality.
Strotzt doch die Serie von Pop- und hochkulturellen Querverweisen und in jeder Folge geben sich A-, B- und C-Prominente aus allen Bereichen als Gaststars die Klinke in die Hand. In der Pilotfolge waren diesmal zum Beispiel Lea Michele, Cory Monteith und Amber Wiley aus Glee dabei. Während Homer und Bart nach Oslo reisen, um Krusty den Clown zu unterstützen, der den Friedensnobelpreis gewonnen hat, tröstet Marge Lisa die superschlaue feministische Achtjährige mit dem Besuch eines Jugendcamps für kreative Kunst. Dort trifft sie unter anderem die Glee-Darsteller, übt Performances und ist so glücklich wie nie zuvor. Als sie nach einer Woche von Marge abgeholt wird, kann sie kaum glauben, dass ihre Zeit schon vorbei ist und erzählt ihrer Mutter von ihren Aktivitäten. Aber hört selbst.
I finally found the place I belong.
Your week's up. Time to go home.
It can't be Saturday already. Monday was orientation. Tuesday, we did mime. Wednesday, we did MAME. Thursday, we got attacked by bees. Friday morning, Andrew Lloyd Webber and Elaine Stritch helped us make wallets. Friday evening, we performed Angels in America, A Gay Fantasia on National Themes, Part 1, Millennium Approaches. Part two.
Perestroika?
That's right.
Dies waren
Lola Lupe,
Miss Goldie
und Umgard Lumpini mit
Previously.
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 Dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch. Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.